Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir gleich über die Berlinale sprechen. Klar, das Festival findet immer im Februar statt, aber wie jetzt bekannt gegeben wurde, gibt es doch relativ drastische Sparmaßnahmen und eine Verkleinerung. Dann schauen wir auf ein anderes Festival, nämlich nach Wien. Dort feierte heute am späten Abend das Stück Billy's Joy von der belgischen Neat Company Uraufführung. Ist auch noch nicht vorbei, deshalb mehr dazu ganz am Ende dieser Fazitausgabe. Und wir sprechen über Rammstein. Drei Konzerte wird es am Wochenende in Berlin geben, was wohl auch eine Online-Petition nicht verhindern kann. Gegen die sind jetzt aber ebenfalls die Anwälte der Band eingeschritten. Ja, die Unterlassungserklärung als Mittel der Wahl. Von der Berlinale, diesem wichtigsten Filmfestival in Deutschland, kommen nicht so richtig gute Nachrichten. Wie viele andere Organisationen muss die Berlinale sparen und wie es scheint, geht das nicht ohne Einschnitte in der Festivalstruktur. Zwei Sektionen sollen ganz gestrichen werden, nämlich die Perspektive Deutsches Kino und die Berlinale Series. Außerdem wird das Festival um ein Drittel auf 200 Filme reduziert. Frage an Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion. Kommt diese Entscheidung der Festivalleitung denn jetzt überraschend?
Nein, das kann man nicht sagen. Also schon in den letzten Tagen wurde immer lauter spekuliert, dass massive Kürzungen im Raum stehen. Es gab auch einige Berichte, die sich auf anonyme Quellen bezogen haben, aus mitarbeitenden Zirkeln der Berlinale, die sich halt Luft gemacht haben über diesen harten Sparkurs, der da über alle kommt. Da hängen ja auch immer Karrieren dran und Berufe und Jobs und Verträge, die nicht verlängert werden oder auch eben verlängert werden. Wobei man auch sagen muss, dass das allergrößte Horrorszenario, das vorab diskutiert worden ist, eben sich nicht erfüllt hat. Es wurde nämlich auch darüber gesprochen, zum Beispiel eine Retrospektive und die Hommage einzustellen. Und das wäre nun wirklich eine filmpolitische Beschneidung gewesen, die das Festival im Kern grundauf verändert hätte.
Vielleicht aber, bevor wir über die Streichungen sprechen, nochmal die Frage, woran es denn liegt. Also die Tickets, die sind ja immer weggegangen bei der Berlinale wie warme Semmeln.
Ja, das stimmt. 320.000 wurden allein dieses Jahr verkauft. Das war ein richtig guter Wert nach der Pandemie. Aber Sie haben es ja schon erwähnt, inflationsbedingt sind die Kosten gestiegen. Das Budget der Berlinale wird aber nicht im nötigen Umfang gesteigert. Das Budget, das liegt so bei 32 Millionen Euro. Das ist viel Geld. Man muss aber wissen, dass zwei Drittel davon die Berlinale selbst erwirtschaften muss. Also eben aus den Ticketverkäufen oder eben durch Sponsoren, die man braucht. Und gerade die sind sehr rar geworden. Durch die Pandemie sitzt da das Geld auch nicht mehr so locker und man sieht sich nun eben gezwungen zu handeln. Doch die Informationen der Festivalleitung, die haben mich nicht so wirklich überzeugt, denn die wirken auch etwas hilflos und ich werde das Gefühl nicht los, dass die Berlinale Leitung sich etwas im Stich gelassen fühlt von der eben bundesdeutschen Kulturpolitik. Abermals war das immer schon wieder der Fall. Die Berlinale war nie ein Prestigeobjekt der Kulturpolitik. Das beginnt schon bei der instabilen Finanzierung, wie ich gerade erwähnt habe, aber es geht weiter bis zur katastrophalen Infrastruktur des Festivals. Die Berlinale muss immer wieder um Kinos betteln, muss Orte finden, wo sie Filme zeigen können. Das zeigt eben, dass das vielleicht ein Festival ist, das nicht von allen in der Politik geliebt wird. Und da sieht man, dass die ganzen Änderungen jetzt vielleicht nur so Schönheitskorrekturen sind und ein wirklich großes Problem verbergen.
Aha. So, also die Berlinale Series, diese Sektion, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Aber Patrick Welinski, was bedeutet es denn nun, dass diese Sektion Perspektive Deutsches Kino wegfällt? Also für mich als Berlinale Gängerin war das zumindest mal ein wichtiger Orientierungspunkt, was im deutschen Kino gerade so passiert. Und es gab da ja auch durchaus was zu entdecken.
Das stimmt. Es war eine wichtige Perspektive, als sie damals von Dieter Koslig eingeführt worden ist, um eben die Filme, die das deutsche Fördersystem produziert hat, auch eben dort zu verankern auf diesem Festival. Immerhin auf dem größten Festival dieses Landes. Das deutsche Kino war unter seinem Vorgänger von Dieter Koslig, von Moritz de Hadeln, etwas im Stich gelassen worden, wurde nicht mehr so prominent gezeigt. Und man muss sagen, dass mit der Zeit die Perspektive Deutsches Kino wirklich funktioniert hat wie so ein Brandbeschleuniger. Das deutsche Kino flutschte durch diese Sektion in alle alle anderen Sektionen. So dass man aber heute sagen muss, es zeigt ja das deutsche Kino sich von seiner besten Seite auf der Berlinale. Es ist eine tragende Säule. Die deutschen Filme sind im Wettbewerb, außerhalb des Wettbewerbs, im Forum, im Panorama. So dass man heute vielleicht schon sagen kann, wir brauchen vielleicht nicht so eine kleine Sektion, die nur deutsches Kino zeigt. Vielleicht war sie wichtig damals vor 10, 15 Jahren und vielleicht brauchen wir das jetzt einfach auch nicht mehr. Dahingehend finde ich diese Änderung vielleicht gar nicht so verkehrt.
Okay, und welche Änderung finden Sie verkehrt?
Ja, ich glaube schon, dass die Reduzierung auf 200 Filme da mir die größte Kopfzerbrechen macht, weil am Ende muss man ja auch sagen, dass die Berlinale davon profitiert hat, dass es so viel gab. Jeder hatte seine eigene Berlinale. Nie haben wir alle zusammen alle Filme gesehen. Unter Dieter Kossli gab es ja Berlinalen mit 400 Filmen, das war vielleicht auch übertrieben. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass so ein Wegfall der Perspektive deutsches Kino umgekehrt auch vielleicht die Festivallandschaft in Deutschland stabilisiert. Wenn ich an Festivals in Hof denke oder in Saarbrücken, das Max-Offels-Preis-Festival, das immer kurz vor der Berlinale stattfand, da hat man sich Filme auch streitig gemacht. Vielleicht ist ja die Frage des nationalen Kinos jetzt schöner verlagert, während die Berlinale immer noch das internationale Schaufenster sein wird und das Beste aus Deutschland dort eben produziert wird und gezeigt wird. Und das ist ja vielleicht auch mal ein sehr positiver Aspekt dieser Kürzung. Mhm.
So, und wenn wir uns jetzt nochmal diese Kürzung von knapp 300 auf 200 Filme angucken, Sie haben ja auch schon gesagt, es gab unter Kostlik auch Berlinalen mit 400 Filmen und es war sehr, sehr unübersichtlich. Könnte ja sein, dass das jetzt vielleicht auch sozusagen wie so eine Läuterung oder so eine Reinigung des Festivals ist, aber ist es nicht eben auch ein Prestigeverlust, wenn es einfach kleiner ist?
Ja, das wird sich noch zeigen müssen, denn wenn die Berlinale zukünftig 200 Filme zeigt, zeigt man immer noch 120 Werke mehr als Venedig oder Cannes, nicht wahr? Also sind immer noch sehr, sehr viele Filme. Man darf nur nicht vergessen, dass das natürlich wiederum die Kuration herausfordert, ne? Man wird viel stärker sehen, wie sich dieser berühmte Spagat zwischen publikumswirksamen Filmen und Kunstfilmen zeigen wird, wenn man eben nicht 400 Filme zeigt, die alles bedienen, sondern viel weniger. Das fordert auch das Leitungsduo neu heraus, die Filme, die man auswählt, eine viel stärkere Präsenz zu zeigen. Und vielleicht haben wir am Ende ja alle gemeinsam eine Berlinale erlebt und die Filme gesehen, über die wir alle gemeinsam reden. Und wir verschwinden dann nicht in der Stadt, denn die Stadt wird ja immer zum Festival und jeder verschwindet letztendlich in einem Kino. Und so richtig ins Gespräch kommt man ja nicht wirklich während der Berlinale.
Das heißt also vielleicht sogar eine Chance, diese Veränderung, ja?
Ja, würde ich sagen, wobei ich immer noch darauf betonen müsste, es braucht jetzt hier auch mal eine Ansage seitens der Staatsministerin für Kultur, von Frau Roth, aber auch von der Stadt Berlin. Was will man denn jetzt haben für eine Berlinale? Die Finanzierung muss gesichert sein, die Infrastruktur muss gesichert sein und am Ende können wir über die Filme sprechen, die eingeladen werden. Ich habe immer das Gefühl, dass von diesem Leitungsduo, aber auch damals von Dieter Kosslick verlangt wird, dass der alles klärt und sie alles klären. Aber auch die Politik ist endlich mal gefragt zu sagen, wir wollen nicht, dass die Berlinale eine Baustelle ist. Hier ist Planungssicherheit, so sieht die Berlinale der Zukunft aus und dann können wir uns über die Filme unterhalten, streiten und uns freuen. Aber das ist auch eine Aufgabe der Politik und ich bin gespannt, ob sie sich mal zu Wort meldet. Bislang haben wir ja wenig gehört.
Ja, man müsste ja auch noch was hören, apropos Leitungsduo, denn ein Teil des Duos, Mariette Rissenbeck, die Geschäftsführerin, die wird ja aufhören und man weiß ja auch noch nicht, wer ihr nachfolgt. Tut sich da denn was?
Da hört man auch, dass die Entscheidung erst am Ende des Sommers getroffen werden. Diese ganze Governance-Struktur der Berlinale muss ja auch geklärt werden, nicht wahr? Also wie führt man das? Gibt es eine Geschäftsspitze? Gibt es nur eine künstlerische Leitung? Diese ganzen Fragen stehen im Raum und ich vermute, bevor wir dann weiter Sektionen streichen oder aufblähen oder wieder zurück einführen, diese ganzen Sektionen, die wir jetzt eingestellt haben, müssen diese fundamentalen Fragen geklärt werden. Und ich glaube, da muss eine Ansage von der Politik kommen, sonst tut sich herzlich wenig.
Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion über Kürzungen bei der Berlinale. Isa Genzken ist seit vielen Jahrzehnten als Bildhauerin in der Kunstwelt präsent. Dreimal war sie zur Documenta eingeladen. Sie hatte eine Retrospektive im MoMA in New York und 2007 den deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig gestaltet. Ihr Werk ist vielseitig und komplex, wie man jetzt einmal mehr in einer Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin sehen kann. Es ist eine Würdigung der Künstlerin, die in diesem Jahr 75 wird. Ab Donnerstag sind 75 Werke von ihr zu sehen. Simone Reber berichtet.
Achtung, Verletzungsgefahr. Vor dem Eingang der Neuen Nationalgalerie in Berlin ragt eine überlebensgroße Rose hoch in den Himmel. Gut sichtbar hat die schöne Blume scharfe Dornen. Um Schönheit und Verwundbarkeit geht es in der umwerfenden Ausstellung mit Skulpturen von Isa Genzken. Für 75-75 bilden Klaus Biesenbach und Lisa Botti als Kuratoren das Lebenswerk der Bildhauerin konsequent chronologisch ab. Das klare Konzept macht einen luftigen Rundgang durch das Œuvre möglich. Ein Werk, das sich von der Perfektion bis zu ihrer Zerstörung entwickelt.
Die ersten Werke, diese Ellipsoiden und die Hyperbolus, die arbeiten sich auch an der Idee der Skulptur ab,
sagt die Kuratorin Lisa Botti.
Die Ellipsoiden liegen genau auf einem Punkt auf, die Hyperbolus genau auf zwei Punkten. Das ist wie bei der antiken Skulptur, kann man das vergleichen mit Standbein, Spielbein.
Die frühesten Arbeiten, die speerförmigen, 10 Meter langen Ellipsoide und Hyperbolos aus den Jahren 1977 bis 1981, erinnern in ihrer schlanken Eleganz an außerirdische Flugkörper. Ihre leicht geschwungene Form wurde von einem Computer errechnet und von der Künstlerin aus Holz gefertigt. Ein Foto zeigt die junge Isa Genzken. Sie hält einen Hyperbolo in beiden Händen wie eine Seiltänzerin die Jonglierstange. Mit ihren schwarzen Haaren und den schwarzen Augen wirkt sie ebenso makellos schön wie ihre Skulptur. Von Anfang an bewegt sich dieses wuchtige Werk zwischen Himmel und Abgrund. Die Ausstellung erzählt vom Wanken und Taumeln, von der Raserei gegen Verletzungen und gegen die eigenen Dämonen. Dennoch, meint Klaus Biesenbach, der Direktor der neuen Nationalgalerie, kann man Konstanten erkennen.
Eine Konstante ist eben auch die Schönheit. Die andere Konstante ist Human Condition. Also es kommt die Menschlichkeit, Verletzlichkeit, da kommt Mut, da kommt Lebensfreude, da kommt Arbeit, da kommt Abarbeiten an gewissen Fragestellungen, das kommt alles rüber.
Nach den stromlinienförmigen Ellipsoiden knetete Isa Genzken aus Gips einen zerklüfteten Berg und steckte einen Draht hinein. Mein Gehirn nennt sie die Miniatur aus dem Jahr 1984. Es folgen die sogenannten Weltempfänger, Betonquader mit zwei Antennen zum Senden und Empfangen. Eine besonders schmale Skulptur aus dem Jahr 1990 heißt Weltempfänger Gerhard und hat nur eine Antenne. Von 1982 bis 1993 war Isa Genzken mit dem 16 Jahre älteren Maler Gerhard Richter verheiratet. In einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel hat sie einmal erzählt, wie die Scheidung sie aus der Bahn warf und sie anfing zu trinken. Später wurde eine bipolare Störung bei ihr diagnostiziert. Inzwischen ist die Künstlerin auf Hilfe angewiesen. Die Ausstellung entstand mit Unterstützung privater Sammlerinnen wie Erika Hoffmann und in Zusammenarbeit mit dem Studio, erzählt Lisa Botti.
Sie hat noch eine Studioleitung, das Studio ist sozusagen aktiv. Die Künstlerin Isa Genzken wird auch die Ausstellung noch sehen. Deswegen war es uns auch so wichtig, diese schnell umzusetzen. Und wir haben aber auch mit ganz vielen Zeitgenossen von Isa Genzken gesprochen, sie eingeladen. Wir standen zusammen im Miesbau und haben überlegt, welche Werke passen wie und warum.
Nach der Jahrtausendwende, nach dem Terroranschlag vom 11. September auf Isa Genzkens Lieblingsstadt New York, wirkt vieles seltsam beschädigt. Da hängt ein Blech mit Flugzeugfenstern in der Luft, ein Rollstuhl wird von Spiegelfolie blockiert, über das Gesicht einer Schaufensterpuppe ist eine Plastiktüte gestülpt. Darauf klebt ein Foto von Isa Genzken. Die austarierte Architektur von Mies van der Rohe bietet für diese wilden Szenen einen sicheren Ort. Und dann begegnet man doch wieder der Schönheit in Gestalt der ägyptischen Königin Nofretete. Isa Genzken hat dem Gipsabdruck der rund 3000 Jahre alten Büste eine Sonnenbrille aufgesetzt.
Die Sonnenbrille verankert die Nofretete im Hier und Jetzt. Und deshalb hat die auch dann auf einmal was mit ihnen zu tun und steht ihnen gegenüber so, hallo Nofretete, hier bin ich. Hallo Isa Genzken, Skulptur, hier bin ich. Ich bin ein Mensch, ich stehe dieser Skulptur mit meiner eigenen Zeit, mit meinem eigenen Körper gleichberechtigt gegenüber. Und das ist das, was Skulptur im besten Fall kann. Sie wirft einen zurück auf das eigene Menschsein im Hier und Jetzt.
75-75, der Überblick über 41 Jahre künstlerisches Schaffen, zeigt die Radikalität, mit der Isa Genzken ihr Werk dem Leben ausgesetzt hat. Ein furchtfreier Balanceakt.
Simone Reber über die Ausstellung 75-75 in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Dort sind die Werke von Isa Genzken dann ab Donnerstag zu sehen. Drei Rammstein-Konzerte sind in Berlin geplant an diesem Wochenende. Das Konzert am Samstag ist ausverkauft, aber es ist auch eine Demo angekündigt aufgrund der Vorwürfe gegen Till Lindemann. Und inzwischen haben über 72.000 Menschen bei Compact eine Online-Petition unterzeichnet, in der die Absage aller Konzerte gefordert wird. Gegen diese Unterschriftenaktion geht Till Lindemann juristisch vor. Seine Anwälte haben an Compact eine Unterlassungserklärung geschickt. Die Plattform weigert sich aber, diese zu unterzeichnen. Initiiert hat die Petition Britta Häfemeier und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo und guten Abend, Frau Häfemeier.
Hallo und guten Abend.
Was wollen Sie denn mit dieser Petition erreichen? Also, dass sich die Berliner Landesregierung einschaltet, was Sie fordern, ist ja relativ unwahrscheinlich.
Ja, also vor ein paar Wochen fand ich das alles noch gar nicht so unwahrscheinlich, denn die Petition läuft ja jetzt schon so 3-4 Wochen. Und wir haben ja in Berlin die Besonderheit, dass das Olympiastadion sozusagen in öffentlicher Hand ist. Also die Senatorin Spranger sitzt im Aufsichtsrat. Sie sitzt nicht nur im Aufsichtsrat, sie ist Aufsichtsratsvorsitzende. Und wenn sie will, könnte sie Einfluss auf die Betreiber der Veranstaltungsstätte nehmen, Druck machen. Sie könnte eine Aufsichtsratssitzung einberufen. Aber so wie es aussieht, wird sie das aussitzen und ja, die Konzerte werden leider stattfinden. Ja. Also eigentlich wollte ich mit der Petition die Konzerte verhindern.
Das wird vermutlich nicht gelingen. Der Kultursenator Joe Giallo hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Er meinte, bitte keine Vorverurteilung und es gäbe derzeit ja keinen rechtlichen Hebel für ein Verbot. Also das würde dem widersprechen, was Sie jetzt gerade gesagt haben.
Jein, also ich fordere ja nicht mit der Petition, Till Lindemann ohne Anwalt, ohne Gerichtsurteil in den Knast zu stecken. Ich will ja lediglich, dass er als Mann, der solche Taten oder Vorwürfe an sich haften hat, finde ich, da hat Berlin keinen Platz für. Und ich finde nicht, dass so eine Band mit so einem Frontsänger dreimal das Olympiastadion voll machen sollte. Und ich finde, die Unschuldsvermutung gilt genauso für die Frauen, die sich zahlreich gemeldet haben und alle ähnliche Geschichten erzählen. Und die Indizien sind für mich total erdrückend. Und ich glaube da den Frauen. Und ich finde, da hat die Stadt Berlin vor allem auch eine Verantwortung, auch im moralischen Sinne. Will man solchen Männern eine Bühne geben? Ich finde nicht.
Die Rammstein-Anwälte haben diese Unterlassungsforderung an Compact geschickt. Wie haben Sie die denn begründet?
Also sie gehen vor allem auf drei Sätze, dass der Täter, das Wort Täter noch gar nicht klar ist und so weiter. Und wir haben auch vermutlicher Täter geschrieben. Und unser Anwalt, also der Anwalt von Campbell, hat da eine ganz andere Meinung zu und sagt vor allem, dass Missbrauch auch eine Macht ausnutzen sein kann. Und das ist passiert. Till Lindemann hat seine Macht ausgenutzt. Und das ist ja das Perfide an diesem System. Männer, die diese Macht haben, die haben meistens auch Geld. Und da hängen ganz viele Sachen dran. Da hängen Jobs dran, da hängen Existenzen dran. Und ein ganzes System, was diesen Mann geschützt hat, über Jahre hinweg. Und das ist ein Machtmissbrauch. Und so, finde ich, kann ich auch weiterhin Täter sagen.
Okay, ist das denn in dem Text jetzt verändert worden?
Nein, wir haben nichts verändert. Wir stehen da weiterhin hinter.
Ja, Sie stehen weiter dahinter, aber was macht das mit Ihnen? Was hat man für ein Gefühl, wenn da so eine Unterlassungserklärung von der Kanzlei Scherz kommt?
Ich lasse mich davon nicht einschüchtern, denn ich finde, hinter diesen Unterlassungserklärungen, da steckt ja auch ein System, das Frauen mundtot machen will. Und ich finde, Till Lindemann und seine Anwaltskanzlei, die sollten ihre Energie und Arbeit lieber in die transparente Aufklärung der Missbrauchsanschuldigung stecken. Damit wäre wahrscheinlich allen geholfen. Man sieht das ja auch in den Medien, also die mahnen ja wahllos Menschen ab und meistens sind es Frauen. Und ich finde, auch da, das will ich mir einfach nicht gefallen lassen.
Der Text ist weiterhin online. Was ist denn da dran, dass es auf der Petitionsseite auch Störungen gegeben haben soll?
Das war vor 2 Wochen ungefähr, gab es eine Störung und zwar von einem Botnetzwerk, der über Nacht super viele E-Mails und also Fake-E-Mails sozusagen mit der Petition gestört hat. Also es wurden einfach Unterschriften generiert, die gar nicht da waren. Und das haben wir frühes morgens gemerkt und haben mussten die Petition leider für ein Wochenende runternehmen. Und ja, dann war relativ schnell klar, dass das ein gezielter Angriff auf diese Petition war. Und das gab es soweit, ich weiß, bei Campact und React gab es das noch nicht. Und ich vermute halt, dass man der Petition schaden wollte, also um sie sozusagen delegitimieren. Also weil man dann natürlich super einfach sagen kann, ja, das sind ja alles nur Fake-Unterschriften, aber wir konnten relativ gut aussortieren und wir haben alle Fake-Unterschriften beseitigt, weil das konnte man ziemlich gut an den E-Mail-Adressen erkennen, weil echte Menschen haben natürlich auch andere E-Mail-Adressen als Bots.
Mhm. Was kann man denn an den E-Mail-Adressen überhaupt noch erkennen? Also was ja auch interessant wäre, wer da unterzeichnet, sprich sind es mehr Frauen oder ist das ungefähr gleich ausgeglichen?
Das kann ich Ihnen gerade gar nicht so genau sagen, weil ich die Statistiken nicht vor mir habe. Ich kann Ihnen aber sagen, was ich für Nachrichten bekomme. Und es sind, also Hassnachrichten sind zu 99% Männer.
Die bekommen Sie?
Und ja, seit Anfang an bekomme ich die. Und wenn Frauen mir schreiben, dann bedanken die sich meistens.
Jetzt, Frau Häfemeier, könnte man ja sagen, die Gerichte kümmern sich um diesen Fall Rammstein. Wie muss denn Ihrer Meinung nach die gesellschaftliche Diskussion weitergeführt werden? Es ist ja im Prinzip alles gesagt, oder nicht?
Es ist alles gesagt, aber ich finde, das System dahinter, das könnte man nochmal beleuchten. Und ich finde, dass man merkt schon einen Unterschied zu anderen MeToo-Fällen in der Vergangenheit, wo dann so 2-3 Tage drüber berichtet wurde und dann hat es keinen mehr so richtig interessiert. Und wir wissen ja auch, was mit vermeintlichen Tätern oder auch Tätern passiert, nämlich relativ wenig. Und ich hoffe einfach, dass dieser Fall ein Exempel sein kann. Ich hoffe, dass Medien, aber auch die Gesellschaft erkennt, dass Sexismus keine Naturgewalt ist. Wir leben in einer sexistischen Gesellschaft und es passiert nicht einfach nur so. Mächtige Männer nutzen ihre Macht aus, werden geschützt, Frauen trauen sich, stehen auf und ihnen wird aber trotzdem nicht geglaubt. Und es sind so viele Frauen, die alle so ähnliche Geschichten erzählen. Es gibt so viele Indizien, es gibt Chatnachrichten, es gibt Aussagen und es passiert einfach nichts. Ich glaube, berühmte mächtige Männer haben einfach ein Schutzschild um sich. Es wird ja immer gesagt, Cancel Culture, es gibt sie nicht. Wir sehen das ja an so vielen Fällen, dass es die Cancel Culture in Deutschland nicht gibt.
Britta Häfemeier, Initiatorin einer Online-Petition gegen die Rammstein-Konzerte in Berlin am Wochenende. Diese Petition wurde inzwischen von weit über 70.000 Menschen unterzeichnet und von Rammsteins Anwälten abgemahnt. Frau Häfemeier, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
Das 17. Internationale Festival Theater der Welt findet 2026 in Chemnitz statt. Damit wird die Stadt, die 2025 Kulturhauptstadt Europas ist, Ausrichter eines weiteren überregional wichtigen Kulturereignisses. Der Zuschlag sei der Stadt vom Internationalen Theaterinstitut einstimmig zugesprochen worden, hieß es in einer Mitteilung. Mit dem Festival käme ein bedeutendes Ereignis der Theaterszene nach Chemnitz, das für Vielfalt, Offenheit und Ausdrucksformen stehe und auch das gesellschaftliche Miteinander bereichere, erklärte Kulturstaatsministerin Roth. Die Akademie der Künste Berlin verleiht den Konrad-Wolf-Preis 2023 an den Journalisten, Publizisten und Verleger Julian Assange. Er sei ein würdiger Preisträger, weil dessen Werk WikiLeaks Regierungshandeln, Kriegslügen und Verbrechen an den Tag brächten, hieß es zur Begründung. Durch seine Arbeit habe die Öffentlichkeit von illegalem staatlichen Handeln, von Unrecht, Morden und Kriegsverbrechen erfahren. Seine Arbeit sei im besten Sinne journalistische Aufklärung, auch um die Welt demokratisch zu ändern. Julian Assange ist seit 4 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London inhaftiert. Die USA verlangen seine Auslieferung. Er soll dort wegen Spionage angeklagt werden. Ihm drohen 175 Jahre Haft. Der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister muss sich am 5. September wegen der Herstellung und des Besitzes von Kinderpornografie vor dem Wiener Landgericht verantworten. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die Behörden gehen inzwischen von 76.000 Bildern aus, die der Verdächtige besessen haben soll. Außerdem habe ein Gutachter veränderte Dateien gefunden, was einer höheren Strafdrohung unterliege als der reine Besitz und auch den Tatbestand der Herstellung von kinderpornografischem Material erfülle, hieß es. Teichtmeister drohen bis zu 3 Jahre Haft. Der Schauspieler, unter anderem aus der Krimireihe Die Toten von Salzburg bekannt, hatte bisher zugegeben, 58.000 Motive von Kindern besessen zu haben. Aus Sicht von Teichtmeisters Anwalt handelt es sich um ein rein digitales Delikt. Sein Mandant habe keine strafbaren Handlungen gegenüber anderen Personen begangen. Hacker haben im Kunsthaus Zürich QR-Codes in der umstrittenen Bühle-Sammlung manipuliert. Das Museum verwendet die Codes neben Gemälden, um Besuchern Informationen über die Werke zu geben. Am Wochenende bekamen Interessierte in der Sammlung des Waffenfabrikanten und Kunstsammlers Emil Bühle aber Informationen über dessen Bereicherung während der NS-Zeit, zusammengestellt von einem selbsternannten Kulturkollektiv. Insgesamt seien 4 Codes manipuliert worden, sagte ein Sprecher des Kunsthauses. Bühles problematische Vergangenheit ist bekannt. Kritiker monieren aber, dass das Kunsthaus darüber nicht ausreichend informiert.
Die Kulturnachrichten waren das von Frederik Wirwig. Ob man da von einer kleinen Krise der TV-Serien sprechen kann, wenn die Berlinale, wie wir vorhin schon gehört haben, ihre Serienproduktion abschafft? Abgesehen davon hat ja auch der Privatsender Sky gerade angekündigt, keine fiktionalen Stoffe mehr produzieren zu wollen. Es bangen nun viele in der Branche, wer als nächstes nachziehen wird. Dabei braucht man gar nicht so unbedingt viel Geld, um eine gute Serie zu produzieren. Manchmal reicht auch schon eine originelle Idee oder ein bekannter Filmstar. In unserer Rubrik Stories to Tell stellt Simone Schlosser zwei solcher Serien vor.
Es gab mal eine Zeit, noch nicht lange her, da haben Serien Stars gemacht. Heute ist es genau umgekehrt. Heute machen Stars Serien. Und zwar nicht zu knapp. Nicole Kidman, Julia Roberts, selbst Werner Herzog und Harrison Ford haben Verträge mit Streamern.
I would like to see the baby.
Und dann ist da noch Idris Elba, auf den einfach beides zutrifft. Bekannt wurde er einst als Drogendealer in David Simons wegweisender Polizeisaga The Wire. Mittlerweile gilt er als einer der Top-Kandidaten für die Rolle des neuen James Bond.
The name's Bond. James Bond.
Einzig, er will den Job nicht, wie er gerade wieder bestätigt hat. Stattdessen nun also eine neue Serie, Hijack, die ohne ihn wohl nur halb so gut wäre. Idris Elba spielt Sam Nelson, Passagier in einem britischen Flugzeug, das auf dem Weg von Dubai nach London gekidnappt wird.
Bleib verdammt nochmal sitzen!
Und auf den Boden, na los!
Die Operation hat begonnen.
Telefone, Tablet!
Wir haben das Flugzeug unter Kontrolle.
Soweit, so Thriller. Alles irgendwie schon mal da gewesen. Das Besondere ist aber nun dieser Sam Nelson. Denn anders als für das Genre üblich, ist er kein Agent oder Polizist, sondern ein Verhandlungsprofi. Und zwar der Beste, wie seine Ex-Frau sagt. Er ist derjenige, der die Deals klar macht. Und so versucht er auch jetzt, ganz auf der Höhe der Zeit, die Situation durch Gespräche zu lösen.
Tun Sie es nicht, hören Sie mir zu, okay? Es sitzen gut 200 Menschen in diesem Flugzeug. Und die meisten werden genau das tun, was Sie sagen.
Da hast du recht.
Ja, aber seien wir ehrlich, es werden auch manche dabei sein, die Ihnen Probleme machen wollen.
Hinsetzen.
Also sag ich Ihnen, was ich tun werde. Ich werde Ihnen helfen.
Damit beginnen die 7 Stunden Flug, die exakt der Länge der Serie entsprechen. Im Grunde also genau wie damals bei 24 und Kiefer Sutherland als Agent Jack Bauer, der immer genau 24 Stunden Zeit hatte, um wahlweise den Präsidenten zu retten, eine Atombombe zu stoppen oder internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Alles in Echtzeit. Ganz so bedrohlich wird es diesmal nicht. Spannend ist die Serie trotzdem, was weniger an dem Zeitdruck liegt als an den vielen unerwarteten Wendungen. Sollte jemand vor lauter Comfort Binge vergessen haben, was ein Cliffhanger ist, diese Serie ist voll davon. Selbst am Ende der vorletzten Folge, als im Grunde alles gelaufen scheint, passiert nochmal etwas derart Unerwartetes, dass selbst Sam Nelson ins Schwitzen kommt. Und das soll etwas heißen.
Ich will schreien. In des Vaterlands Fresse schreien und spucken. Doch drückt die dumme Sau mir die Kehle zu und raus kommt nur ein Pieps.
Eine Woche kann verdammt lang sein, wenn man auf eine neue Folge wartet. Aber dafür gibt es Serien wie diese hier, Haus Kummerfeld. Die macht zwar auch ordentlich Puls, immerhin geht es um das Patriarchat, ist aber kein Thriller, sondern ein Kostümdrama. Aber eins, wie sie gerade angesagt sind, das in der Vergangenheit spielt, aber Themen verhandelt, die aktuell den Diskurs bestimmen. In diesem Fall, wie so oft, aber längst nicht oft genug, die weibliche Selbstbestimmung.
Piep.
Hauptfigur ist Luise von Kummerfeld, eine Baroness zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs, die nur einen Wunsch hat, sie möchte Schriftstellerin werden. Doch dann stirbt ihr Vater und ihr Bruder bekommt die Vormundschaft. Der wiederum möchte sie vor allem schnell verheiraten. Und so schließen die beiden einen Pakt. Ein Mutprobenspiel soll entscheiden. Der Einsatz ist Luises Freiheit.
Übrigens, damals auf der Offizierschule habe ich nicht nur sehr viel über Zucht und Ordnung gelernt, sondern auch über Demütigung.
Ich habe Marquis de Sade gelesen. Da habe ich auch einiges gelernt.
Und auch wir lernen dazu, nämlich wie deutsche Serien auch sein können. Nicht auf das Budget kommt es an, sondern auf die Einfälle. Hauskummerfeld ist eine Mischung aus Jackass, Sissy und Woke Twitter im besten Sinne. Dazu schnelle Schnitte, Splitscreens und Popmusik. Und natürlich die Poesie von Luise von Kummerfeld, die angelehnt ist an Autorinnen wie Luise Büchner, Else Lasker-Schüler und Hedwig Dumm.
Ich habe so viel Tee in meinem Leben getrunken, dass ich selbst zum Tee geworden bin. Ich bin ein Haufen zerlegter Blattknospen, der ständig mit heißem Wasser übergossen wird.
Übrigens, das Drehbuch stammt von einer Autorin selbst, Cecilia Joyce Rösky. Die hat in Leipzig studiert und Anfang des Jahres ihr Debüt veröffentlicht, Pussy. Der Titel ist Programm.
Haus Kummerfeld zu sehen in der Arte-Mediathek und Hijack, den Thriller, den Simone Schlosser ebenfalls vorgestellt hat, den gibt's bei Apple TV Plus. Seit Mitte vergangener Woche läuft in Wien das Impuls-Tanzfestival, ein Festival mit inzwischen doch ziemlich langer Tradition, das nicht nur Theater, sondern auch Museen als Spielstätten hat. 40. Jubiläum wird dieses Jahr gefeiert und längst geht es, wie der Name vielleicht vermuten lässt, nicht mehr nur um Tanz, sondern alle Spielarten von Performance. Es gibt Konzerte und Workshops. Heute Abend stand eine Kompanie auf der Bühne, die fast genauso lang existiert wie das Festival, die belgische Neat Company, gründete sich 1986 eine Künstlervereinigung, die für sich immer in Anspruch genommen hat, den Laborcharakter zu bewahren und sich immer wieder selbst zu hinterfragen.
Some philosopher came.
Ja, und was wir hier hören, ist ein Ausschnitt aus dem neuen Stück Billy's Joy, so eine Art Shakespeare Medley, dem schon eine andere Produktion vorwegging, nämlich Billy's Violence. Auf die Gewalt folgt also die Freude. Martin Pesel, Sie waren für Fazit da. Was hat es mit Billy's Joy auf sich?
Ja, mit Billy ist natürlich William gemeint, William Shakespeare, der wichtigste Dramatiker der Geschichte. Der ist so berühmt, so legendär, dass die Familie Lauers, in diesem Fall der Sohn von Jan Lauers, Viktor Afung Lauers, beim Publikum einiges an Vorkenntnissen voraussetzt. Ich muss gestehen, dass ich den Vorgängerabend nicht gesehen habe, da er in Österreich jetzt erstmals beim Impulstanzfestival zu sehen sein wird, allerdings erst nach Billy's Joy. Aber soweit ich das verstanden habe, ging es darin in Billy's Violence um die Tragödien Shakespeares, darum, sie gegen den Strich zu bürsten und zärtliche Liebesdramen aus der Perspektive der Frauenfiguren daraus zu machen. Und hier in Billy's Joy stehen jetzt die Komödien im Zentrum, allerdings mit der Erkenntnis, dass die nicht wirklich lustig sind und dass es in unserer heutigen Zeit verdammt schwer ist, ein Happy End zu erlangen. Das ist jetzt meine grobe Interpretation eines Textes, der ein schwer durchschaubares Mischmasch aus 8 SpielerInnen auf den Leib geschriebenen Dialogen, Zitaten, einerseits Shakespeare-Zitaten, aber auch Neat Company-Selbst-Zitaten und darüber hinaus ziemlich viel Unfug darstellt, der im Rahmen dieser Stückentwicklung entstanden ist. Mhm. Ich darf kurz die Ausgangssituation zusammenfassen. Romeo, schon mal keine Komödienfigur, landet in einer Art Märchenwald, wo ihm andere Shakespeare-Gestalten begegnen, etwa Oberon aus dem Sommernachtstraum, aber auch ein Bär, ein Narr namens Fluido und Schneewittchen. Diese Figuren zitieren immer wieder die alten Shakespeare-Klassiker, aber sie lassen auch moderne Schlagwörter wie MeToo oder Burnout einfließen, stets mit einem heftigen Augenzwinkern.
Also alles, nach dem, was Sie sagen, alles andere als ein Tanzstück.
Das dachte ich auch, aber es wird durchaus getanzt, vor allem zu Beginn. Allerdings natürlich nicht so, wie man sich das bei einem Tanzfestival normalerweise erwarten würde. Die Choreografien sind immer eher schlicht und dienen, ebenso wie eine rituell-rhythmische Trommelmusik, wir haben sie kurz anklingen gehört, der Unterstützung und dem Aufpeppen des unablässig ablaufenden Dialogs, der schon rein akustisch schwer verständlich ist. Dafür gibt es allerdings verspielt gestaltete Übertitel, die mit verschiedensten Schriftarten und Größen arbeiten. Im Übrigen ist die Bühne nackt. Auf der rechten Seite gibt es Musikinstrumente und eine Kochstation, die auch in Betrieb genommen wird. Zwischendurch riecht's mal recht lecker. Auch das ein Neat Company selbst Zitat. Und die Spielerinnen und Spieler wechseln genussvoll die Kostüme. Das geht vom schlichten T-Shirt, auf dem der Rollenname zu lesen ist, bis hin zum Ganzkörper-Feen- oder Bärenkostüm.
Diese Neat Company ist ja auch zumindest in Teilen ein Familienbetrieb. Sie haben den Namen Lauer eben schon erwähnt. Und es ist ja wohl auch so, dass hier unterschiedliche Mitglieder abwechselnd so eine Art Führungsrolle übernehmen. Wer war es denn bei dieser Produktion?
Das war hier eben der Sohn Viktor Afung Lauers, hinter der Bühne nur tätig, ebenso wie der Vater Jan Lauers, der sich heute auch verbeugt hat. Ende. Die Texte werden bei der Neat Company immer schon den Mitwirkenden sehr dicht auf den Leib geschrieben. Das Persönliche spielt eine große Rolle. Auch der Musiker Martin Segers, der seit 2001 die Kompanie mitprägt, war dabei, diesmal allerdings auch nur hinter der Bühne tätig. Die genaue Rollenaufteilung ist nicht ausgewiesen hinter der Bühne, aber ich vermute mal, dass Viktor ausschließlich für den Text und Jan für die Regie zuständig war. Auf der Bühne sehen wir, um in der Familie zu bleiben, unter anderem Grace Ellen Barkey, die Urmutter und Mitgründerin der Kompanie, aber auch die Tochter Romy Louise Lauers, die auch hier, wie zuletzt in All the Good, die ist philosophisch tiefgehend über ihre Sexualität zu sprechen. Nur, dass sie sich in der älteren Produktion sehr schön eingefügt hat, während diese Passage hier völlig beliebig und willkürlich wirkte, wie noch einige andere Ideen auch. Was mir hier halt auch völlig fehlte im Zusammenhang mit der Neat Company, war dieser Hauch des Filigranen, des Besonderen und der Versuch aus dieser persönlichen Einbindung aller Mitwirkenden mit einfachen sinnlichen Mitteln Geschichten entstehen zu lassen, die mich als Zuhörer und Zuschauer in den Bann ziehen.
Also ein mäßig bis gar nicht begeisterter Kritiker, Martin Pesel. Wenn wir jetzt nochmal trotzdem so ganz so gesamt auf dieses 40. Impulstanz-Jubiläum schauen, war das heute eine typische Inszenierung für dieses Festival?
Naja, es ist historisch passend, dass die Neat Company mit ihren Shakespeare-Abenden hier auftritt. Sie ist seit 2001 regelmäßig vertreten und arbeitet ja auch immer sehr hybrid. Also Theater, Tanz, Musik, bildende Kunst wird alles vermischt. Also das passt schon wirklich typisch als Tanzproduktion. Kann man diese Produktion nicht bezeichnen. Aber es ist mir auch aufgefallen, dass die Uraufführung heute nicht ganz voll war. Es kann also durchaus sein, dass das einschlägige Publikum hier im Sommer eben genau nicht etwas sehen will, was mit der hehren Sprache und dem hohen Ton Shakespeares einhergeht.
Martin Pesel aus Wien über das Impulstanz-Festival, das noch bis zum 6. August läuft, mit vielen internationalen Produktionen. Und das Stück Billy's Joy, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, das kann man nochmal am 13. und am 14. Juli im Akademietheater in Wien sehen. Gregor Sander hat in die Feuilletons von morgen Mittwoch geschaut und damit kommen wir zur Kulturpresseschau.
Das Anthropozän ist ein Hochstapler, schreibt Petra Ahne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es hat sich ins Bild geschlichen, posiert, als gehöre es fraglos in einer Reihe mit Pleistozän, Pliozän, Miozän, Holozän. Dabei ist es noch nicht mehr als eine Idee. Die Idee hinter diesem Begriff erklärt sich wie folgt. Anthropos ist altgriechisch für Mensch. Es geht also um das Menschenzeitalter und den Sinn dahinter erklärt Bernd Scherer ebenfalls in der FAZ so. Die planetare Krise, in der wir uns befinden, ist menschengemacht. Sie ist der Grund, dass der lange in Mainz tätige Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen auf einer Tagung von Erdsystemwissenschaftlern in der Nähe von Mexiko-Stadt den Begriff Anthropozän prägte. Scherer, bis 2022 Intendant des Berliner Haus der Kulturen der Welt, hat mitgearbeitet an der Suche nach einem Golden Spike des Anthropozäns, also an der Suche nach einem Ort, dessen geologische Zusammensetzung sich als Beweis für den planetarischen Übergang vom Holozän zum Anthropozän besonders eignen würde. Wissenschaftler führten dafür Bohrungen unter anderem in der Antarktis oder in der Ostsee durch, aber als Ideal wurde nun ein kleiner See in Kanada verkündet. Der Crawfordsee und das Besondere an ihm erklärt Spiegel Online so. Der See ist gemessen an seiner Oberfläche mit 24 Metern sehr tief. Dadurch mischen sich die unteren Wasserschichten nicht mit den oberen. Im Fachjargon heißt so etwas meromiktisch. Das Wasser am Grund des Sees bleibt somit praktisch unverändert. Alles, was langsam auf den Grund des Sees sinkt, kleine Tiere, Pollen, Pflanzenreste, wird dort sicher aufbewahrt wie in einem Tresor. Außerdem ist er noch sehr kalkreich, sodass die Jahresschichten verhärten und dadurch wie Baumringe erhalten bleiben. In den Schichten aus den 50er Jahren wurden beispielsweise Plutoniumisotope entdeckt, ein Überbleibsel der Atomwaffentests. Sparsame Zeiten kommen offensichtlich auf die Berlinale zu. Im nächsten Februar laufen nur noch 200 Filme, 87 weniger als dieses Jahr. Christiane Peitz vom Berliner Tagesspiegel hat die Schuldige ausgemacht. Es klingt jedenfalls zynisch, bedenkt man, wie leidenschaftlich Claudia Roth bei den Berlinale-Eröffnungen für das Kino und das Festival warb. Jetzt heißt es nur, die BKM werde nach dem Treffen im August gegebenenfalls eine weitere Anhebung der Regelförderung prüfen. Hans-Georg Rodeck von der Tageszeitung Die Welt geht das Thema deutlich nüchterner an. Seit Mitte der 10er Jahre ist das Berlinale-Budget um ein Viertel gewachsen, auf 32 Millionen, ungefähr wie Cannes. Es hat mit Encounters einen zweiten Wettbewerb gegeben, aber weder Eintritts- noch Sponsorengelder hielten mit der Kostensteigerung mit. Und, so Rodecks Schlussfolgerung, die Berlinale hat die Grenze des Wachstums erreicht. In der Taz freut sich Amina Aziz gleich über den Start von zwei neuen Filmen. In den vergangenen Monaten ist Film-Social Media wegen der zeitgleichen Kinostarts der Filme Barbie, Regie Greta Gerwig und Oppenheimer, Regie Christopher Nolan, ausgerastet. Es gibt unzählige Memes, die ihren Höhepunkt darin finden, wenn die SchauspielerInnen sich offline und in echt auf den jeweils anderen Film beziehen. Nun könnte man verwundert darüber sein, denn in dem einen Film geht es um eine quietschbunte Plastikpuppe und in dem anderen um die Atombombe. Aber so Aziz, heftig werde im Netz eben auch die Reihenfolge diskutiert, in der beide gesehen werden sollen. Zuerst Oppenheimer, um danach den Schmerz der Welt mit einem Schnaps runterzuspülen und dann etwas Fröhliches zu schauen und vielleicht noch einen netten Abend zu haben. Oder eben andersrum, zuerst Barbie, dann Oppenheimer, um sich gegen Ende des Pride-Monats in einer melancholischen oder depressiven Gefühlslage suhlen und die Misere der Welt auf sich beziehen zu können. Einen Namen hat dieser Doppelfilm-Hype übrigens auch, oder sogar zwei, nämlich Barbenheimer oder Oppenbarbie.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.